Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Organisationen aus aller Welt, ein Netzwerk von Autoren, das die Zentrale ist in London, dort wurde der PEN auch gegründet. PEN steht für Poets, Essayists und Novelists. PEN hat sich zwei Hauptaufgaben gestellt von Anfang an, bald 100 Jahre alt mittlerweile. Das eine ist die Aufgabe der Völkerverständigung, was natürlich nach dem Ersten Weltkrieg, als die Völker in Hass aufeinander versunken waren und mit ihnen die Autoren, die den einzelnen Kriegspropagandaabteilungen gedient haben, höchst nötig war. Und das andere ist die Propagierung des freien Wortes. Aber dass die Völkerverständigung heute wieder neue Bedeutung bekommt, das ist Ihnen allen bewusst. Dass der internationale PEN erstellt halbjährlich eine sogenannte Case List. Das ist eine Liste, auf der Autoren verzeichnet sind, weltweit, die verfolgt werden. Und die sogenannte Writers in Prison Committee kümmert sich darum. Es gibt ein Writers in Prison Committee auch im deutschen PEN-Zentrum. Dieses hat vor letztes Jahr einen Band herausgegeben, einen hohen Band, Writers in Prison, hinauf in das winzige Zelt von Blau, zusammengestellt von Sascha Feuchert, Hans Still und Regula Fenske. Das ist dieses Buch. Ein weiteres, Autoren, die weltweit verfolgt werden, müssen manchmal die Flucht aus ihren Ländern ergreifen, sofern sie nicht im Gefängnis sitzen, sofern sie überhaupt die Chance haben, die Flucht zu ergreifen. Manche kommen nach Deutschland und das PEN-Zentrum Deutschland kümmert sich um solche Autoren, gibt ihnen ein Stipendium mit Unterstützung der Bundesregierung, gibt ihnen eine Wohnung, gibt ihnen Sozialversicherung, sodass sie bis zu 3 Jahren einigermaßen materiell sorgenfrei sich ein neues Leben aufbauen können. Denn die meisten dieser Autoren haben keine Chance, in ihre Heimat zurückzukehren. Um auch diesen Autoren Gehör zu verschaffen in deutscher Sprache und um ihnen einen Kontakt zur deutschen Leserschaft möglich zu machen, haben Franziska Speer und ich, Franziska Speer, hat an meiner Seite Platz genommen. Sie leitet das sogenannte Writers in Exile Programm. Das ist dieses Programm, das 8 Autoren eine Zuflucht bietet für gut 3 Jahre. Die meisten dieser Autoren werden am Ende ihres Aufenthalts um politisches Asyl ansuchen und haben es bisher auch immer erhalten. Franziska Speer und ich haben einen Band herausgegeben, Zuflucht in Deutschland, Texte verfolgter Autoren, in denen Texte versammelt sind, deren Autoren in diesem Writers in Exile Programm teilgenommen haben oder zurzeit noch in diesem Programm tätig sind. Aus diesem, unter anderem werden Texte aus diesem Buch heute auch gelesen. Das Buch wird übrigens als solches heute Abend in der Universitätsbibliothek Leipzig um 20 Uhr vorgestellt werden. Es wird dann die tschetschenische Autorin Meinat Kurbanova lesen. Die hat in Wien mittlerweile eine neue Bleibe gefunden. Und es wird der Autor Sasa Burkhulase aus Georgien lesen, der in seiner Heimat ein sehr bekannter Autor ist, allerdings in größte Konflikte mit der dortigen religiösen Gemeinschaft kam und dann auf offener Straße zusammengeschlagen wurde und die Flucht ergriff und der derzeit in diesem Writers in Exile Programm tätig ist. Den Anfang macht Franziska Speer. Sie wird einen Text von Jovan Nikolic lesen.
Der Text heißt Apathie. In diesem Herbst hielt ich mich im Osten Deutschlands auf, in einem Asylantenheim in Eisenhüttenstadt, unweit der polnischen Grenze. Während ich noch immer die Frische und den Willen hatte, mein Schicksal zu ändern, schrieb ich in mein Tagebuch. Ich betrachte die Gestalt eines dunkelhäutigen Mannes, der seit dem frühen Morgen am Rand eines riesigen, beunruhigenden, hässlichen Betonwürfels sitzt. den Kopf zwischen den Schultern eingezogen, mit seinem ganzen Rumpf nach unten hängend und mit den Handflächen seiner ausgestreckten Arme gegen die Knie drückend, starrt er irgendwo in den Boden zwischen seinen Füßen. Ich verglich diesen Mann aufgrund seiner suggestiven Kraft mit Rodins Skulptur Der Denker. Es ist durchaus möglich, ein Modell für eine neue Skulptur des Menschen am Vorabend der Jahrtausendwende zu erahnen. Nennen wir sie Apathie. Dieser Mitgefangene saß stundenlang fast unbeweglich bis zum Mittagessen in unveränderter Haltung auf einer leeren Blumenschale unter meinem Fenster. Jeden Tag kam er wieder. Er war wie ein Denkmal, gewidmet dem Verhängnis Millionen namenloser, nicht dokumentierter Menschen, Asylanten, Emigranten, Apatriden, die entlang der Längen und Breitengrade umherirren auf der Flucht vor Kriegen, Diktaturen, Hunger, eine Handvoll Gnade von den Verwaltungen jener Länder erbittend, in die sie sich für kurze Zeit einzuschiffen vermögen, ohne zu begreifen, dass sie nur den Käfig gewechselt haben. Ein Denkmal für alle, die durch hohe dreifache Stacheldrahtrollen von der zivilisierten, demokratischen Welt abgesondert sind und die zwischen den dunklen, ziegelerbauten Gebäuden in ehemaligen Kasernen von Nazisoldaten ihre von der Last der unsichtbaren Ketten schwer gewordenen Beine schleppen. Für alle Vertriebenen und in ihrer Existenz Schiffbrüchigen, die brüllen und hilflos einem freien und würdigen Leben hinterher winken, das an ihnen vorbeizieht und vor ihren Augen am Horizont versinkt, um sie der ersten riesigen Welle zu überlassen, die sie zusammen mit ihren Hoffnungen und Träumen wieder herabspült in die Tiefe anonymer Schicksale, nicht erzählter Geschichten, in die Nicht-Existenz. Danke.
Vielen Dank, Franziska Sperr. Während Martin Völker hier Platz nimmt, sage ich vielleicht noch ein paar Worte zum Deutschen Pen-Zentrum. Es sind 800 Autoren Deutschlands in dieser Autorenorganisation vereinigt. Dieses weltweite Netzwerk von Pen-Zentren macht es uns leichter, Informationen auszutauschen über die Länder, in denen Autoren verfolgt sind. Und es macht es auch leichter, Solidaritätskundgebungen zu koordinieren und gemeinsam Aktionen zu unternehmen, Briefe zu schreiben an Botschaften, an Präsidenten, an Innenminister, je nachdem. In diesem neuen Band Zuflucht in Deutschland, die Autorinnen und Autoren kommen aus 16 verschiedenen Ländern, aber es ist kein Zufall, dass 3 Syrer dabei sind, weil Syrien natürlich im Moment in einer besonderen Situation ist, in der es für Autoren so gut wie kein Überleben gibt. Martin Völker wird einen Text eines chinesischen Autors lesen, vielleicht auch dazu ein Wort. In den letzten Jahrzehnten kann man sagen, war auf dieser Case-List des internationalen PEN China immer ganz oben. China, ein Nobelpreisträger im Gefängnis sitzt, Liu Xiaobo, und wo Autoren, die sich liberaler Gesinnung sind und sich der Partei nicht unterordnen wollen, sehr schnell einmal im Gefängnis landen. Aber China wurde gleichsam überholt auf dieser Liste von der Türkei. Wir kommen auf die Türkei noch zu sprechen. Nun aber der Text von Martin Völker wird lesen, einen Text von Liu Dexun.
Ja, der Text heißt Flucht nach Deutschland. Am frühen Morgen des 27. Februar 2011 wurde ich durch die Pekinger Innere Sicherheit, die politische Polizei Chinas, vom Pekinger Westbahnhof verschleppt. Eine breit angelegte Verhaftungswelle traf damals zahlreiche chinesische Dissidenten, die dem Vorbild des arabischen Frühlings folgen wollten. In einem geheimen Verhörzentrum in den Bergen am westlichen Rand Pekings vernahm und folterte man mich 15 Tage lang. aber weil ich keine Beteiligung an irgendwelchen schon erfolgten oder noch geplanten kollektiven Aktionen gestand, verlegte man mich notgedrungen in das erste Pekinger Untersuchungsgefängnis, wo ich als geheimer Häftling unter dem Decknamen 1-2011-2 geführt wurde. Die dortigen Polizisten und Ärzte durften sich weder nach meinem Namen noch Geburtsort noch nach meinem Haftgrund erkundigen. Als mich die Polizei in dieses Gefängnis brachte, schärfte sie auch meinen Mithäftlingen ein, sie dürften mich nichts Persönliches fragen. Nach 12 Tagen Haft im ersten Pekinger Untersuchungsgefängnis wurde ich in das zweite Untersuchungsgefängnis von Wuhan, der Hauptstadt meiner Heimatprovinz Hubei, verlegt. Als ich mich nach meiner Freilassung mit den Haftumständen der anderen Dissidenten vertraut machte, fand ich heraus, dass die Behörden uns alle auf die unterschiedlichsten Provinzen verteilt hatten, um den Druck zu verringern, den die Menschenrechtsorganisationen und Aktivisten auf der Suche nach uns auf die Pekinger Untersuchungsgefängnisse ausgeübt hatten. Nach 18-tägiger Haft im zweiten Wuhaner Untersuchungsgefängnis erhielt ich Besuch von meinem Vater. Er wurde von rund einem Dutzend Aufpassern eskortiert, Angehörigen der inneren Sicherheit des Polizeipräsidiums der Provinz Hubei, Angehörigen der inneren Sicherheit der Stadt Xiangyang, wo ich als Einwohner gemeldet war, und der innersten Sicherheit der Stadt Suzhou, meinen Geburtsort und dem Wohnort meiner Eltern. Nachdem mein Vater eine Bürgschaft für mich unterschrieben hatte, der zufolge, falls ich mich in Zukunft erneut in der Demokratiebewegung engagieren sollte, gleichfalls verhaftet würde, wurde ich von den Polizisten in das Haus meiner Eltern überführt. Dort stand ich unter strenger Überwachung. Selbst wenn ich bloß ein paar Gebrauchsartikel im nahen Städtchen kaufen wollte, musste mein Nachbar das dem Leiter der zuständigen Dorfkomitees melden. Einmal tauchte der lokale Parteisekretär in alkoholisiertem Zustand bei meinen Eltern auf und hielt mir eine Standpauke. Ich hätte mich eines so schweren Vergehens schuldig gemacht, dass sie täglich Meldung über mich erstatten müssten, und diese Meldung gehe bis ganz nach oben an die Zentrale in Peking. Meine Kontrolle, so habe die Zentrale ihnen eingeschärft, habe Priorität. Betrunken wie er war, erging er sich in stundenlangen Belehrungen. Der Anführer der Volksmiliz, der ihn begleitete, gab mir mit seinen Blicken seine Verwunderung darüber zu verstehen, dass ich den enthemmten Wortschwall des Parteisekretärs so stumm über mich ergehen ließ. Aber der Parteisekretär war ein Nachbar von uns und ich kannte seinen Charakter zur Genüge. Deshalb wollte ich meine Energie nicht in fruchtlosen Wortgefechten mit ihm vergeuden. 2 Jahre später starb er an Krebs.
Vielen Dank, Martin Völker. Mit einem Erfahrungsbericht von Liu Dechun. Während Katharina Bendixen hier Platz nimmt, sage ich noch ein paar Worte zu Liu Dechun. Der Autor ist ein Blogger. Und das ist eine neue Situation, in der wir sind. Blogger sind in besonderer Weise gefährdet, weil Blogger meist unter Pseudonym publizieren, ihre Blogs unter ihren Fantasienamen machen. Und Blogger haben keine Übersetzungen, haben keine Bücher. Sie können, auch wenn ihre Blogs viel gelesen werden, sind sie doch beschränkt auf das Land, in dem sie und über das sie berichten. Und so erfahren wir vom Schicksal der Blogger meist erst, wenn sie verhaftet wurden. Und Liu Dechun ist so ein Blogger und er lebt in Deutschland und hat sicher keine Chance, nach China zurückzukehren. Wir haben noch einen anderen Blogger derzeit in unserem Writers in Exile-Programm, Sober Insondi aus Bangladesch. Vielleicht ist Ihnen das irgendwann bewusst geworden. Es gab eine Liste von Islamisten in Bangladesch, die haben Blogger auf eine schwarze Liste gesetzt und dann haben sie begonnen, einen nach dem anderen zu ermorden von dieser Liste. Und nachdem 4 Blogger ermordet wurden, ist unser Stipendiat dann nach Indien geflohen und über unsere Kontakte haben wir dann die Möglichkeit gehabt, ihm ein Exil in Deutschland anzubieten und so ist er zu uns gekommen. Katharina Bendiksen wird einen Text von Sergei Lebedev lesen, ein Russe, ein sehr bekannter Russe. Er hat Romane geschrieben, die in viele Sprachen übersetzt wurden, ins Tschechische, ins Französische, ins Deutsche auch, ja, und Englisch, Italienisch. Er ist gar kein Unbekannter und hätte als Autor auch insofern auch einen gewissen internationalen Schutz, weil es auffällt, wenn er verhaftet wird. Er ist aber auch nicht verhaftet worden für seine Romane, sondern hat eine Art Publikationsverbot bekommen und ist schikaniert worden für seine Beiträge in Zeitschriften. Und die Zeitschrift, für die er gearbeitet hatte, First September, in der Lebedev ohne sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen, über seine Sicht des Ukraine-Konflikts berichtete, die nicht die Sicht von Herrn Putin war, hat dazu geführt, dass einerseits diese Zeitung verboten war und dass es Lebedev verboten wurde, überhaupt noch in einer Zeitung in Russland zu publizieren. Das Ganze war verbunden mit weiteren Schikanen, die dazu führten, dass er nach Deutschland floh und hier lebt und arbeitet. Er kann zumindest, als Schriftsteller, ein international bekannter Mann und kann arbeiten und muss zumindest nicht fürchten, dass in Deutschland seine Stimme verstummen könnte. Und auch das ist ja schon etwas wert.
Ja, ich lese ein Gedicht von Sergei Lebedev. Großvater war Pilot eines Bombenflugzeugs. Großvater war Pilot eines Bombenflugzeugs. Er sah nicht, wen er tötete. Warf aus dem Flugzeug Bomben ins Planquadrat 16-7 und lenkte es im Sturzflug. Im Jahr 43 bekam er den Orden Roter Stern. Mein anderer Großvater diente beim NKWD. Dort war er Oberstleutnant, für die Armee sogar Major. Er sah, wen er tötete, wen er am Erschießungsgraben auf die Knie zwang. Im Jahr 37 bekam er den Orden Roter Stern. Meine Großmutter war Krankenwärterin in Moskau im Hospital. Dorthin brachte man schwerst verwundete Offiziere. Dort sah sie rote Sterne zuhauf, die geblieben waren von den Toten. Meine andere Großmutter blieb auf besetztem Gebiet, im Haus ihres Vaters, eines Försters. Dort sah sie, wie Heerführer im Rückzug rote Sterne im Garten vergruben, in einem Kartoffel- oder Rübenbeet. Es war der Herbst 41. Die Schwestern meiner Großväter verhungerten in der Blockade. Wo sie beerdigt wurden, ist unbekannt. Die Brüder meiner Großmütter verschwanden als namenlose Soldaten in der Belagerung bei Charkow und Dajon. Was ihnen passierte, weiß niemand. In meiner Hand liegen zwei rote Sterne. Einer gehörte dem Krieger, der andere dem Henker. Und wie kann ich sie nun auseinanderhalten?
Vielen Dank, Katharina Bendiksen. Jürgen Jankowski ist der Nächste, der hier Platz nehmen wird. Er wird einen Text von Can Dündar lesen. Can Dündar ist auch kein Unbekannter, Sie wissen es. Can Dündar, der ehemalige Chefredakteur der türkischen Zeitschrift Cumhuriyet, wurde inhaftiert, wurde dann aber auf Anordnung des Gerichts wieder freigelassen, zusammen mit seinen Kollegen. Er floh nach Deutschland, was dazu führte, dass man seiner Frau den Pass abgenommen hat, damit sie nicht zusammenkommen können und ihn auf diese Weise dazu zu erpressen, in die Türkei zurückzukehren. Eins ist klar, wenn Can Dündar in die Türkei zurückkehren würde, würde er sofort verhaftet werden. Neben diesen 8 Autorinnen und Autoren, die wir im Writers in Exile Programm betreuen, betreuen wir im Moment zusätzlich auch Can Dündar.
Ein Kassierer aus dem Gefängnis. Dieser Brief wurde anlässlich einer Solidaritätsveranstaltung für Can Dündar und seinen Kollegen Erdem Gül verfasst und als Kassierer aus dem Gefängnis geschmuggelt. 30. Januar 2016. Liebe Freunde, viele Male war ich Gast bei Literaturk, einem der besten Literaturfestivals Deutschlands. Ich habe dort aus meinen Büchern über Oppositionelle wie Dennis Gesmis oder den inhaftierten Najim gelesen. Nun bin ich selbst ein Teil dieser verfluchten Reihe geworden und sitze im Gefängnis. Ins Gefängnis zu kommen, ist für Autoren in der Türkei fast wie eine Stufe auf einer Karriereleiter, wie eine zwingend notwendige Phase, die jeder Autor durchleben muss, um überhaupt zur Reife zu gelangen. Das Paradoxe dabei ist aber, dass das Gefängnis auch gleichzeitig der Ort ist, an dem der Kampf geführt wird, damit das eben nicht mehr so ist. Sie schreiben und kommen dafür ins Gefängnis, und sie schreiben weiter, damit die Generationen nach ihnen nicht ins Gefängnis kommen. Und weil es kein Risiko mehr gibt, dass sie verhaftet werden, können sie viel ungestörter schreiben. Es gibt nur ein Hindernis. Wenn sie im Gefängnis schreiben und manchmal der Staatspräsident auf dem Bildschirm erscheint und sagt, es gäbe keinen einzigen Journalisten oder Schriftsteller im Gefängnis, dann muss man wirklich lachen. Aber das Ganze wird noch viel lustiger, wenn die deutsche Bundeskanzlerin auf dem Thron neben ihm sitzt und, während er das sagt, zustimmend mit dem Kopf nickt. Dann können Sie vor lauter Lachen nicht mehr weiterschreiben. Meine lieben Freunde, die Geschichte des Schreibens ist gleichzeitig die der Unterdrückung und die Geschichte derjenigen, die dieser Unterdrückung Widerstand leisten. Trotz aller Hindernisse, Verbote, Zensur und Unterdrückung schreiben und sprechen wir mutig auch im Gefängnis weiterhin über das, wovon wir glauben, dass es richtig ist. Wir versuchen, der Geschichte derjenigen, die sich auf die Seite von Recht und Wahrheit stellen, einer Geschichte voll von Siegen und Niederlagen, gerecht zu werden. Wir glauben daran, dass die Wahrheit und das Gewissen am Ende siegen werden. Wir stehen erhobenen Hauptes dem Regime der Unterdrückung in der Türkei und den unaufhaltbaren Aufstieg Erdogans in Gänsefüßchen gegenüber. Dafür, dass Sie uns in diesem Kampf unterstützen, möchte ich mich bedanken und schicke Ihnen allen, meinen Freunden vom Literatur-Talk-Festival, meinen Kollegen und Kolleginnen bei PEN Deutschland, meinen Genossinnen und Genossen bei der Gewerkschaft Verdi, meine herzlichsten Grüße. Can Dündar, Haftanstalt Silivri.
Vielen Dank, Jürgen Jankowski. Als nächstes und letzter nimmt Matthias Biskupek hier Platz. Can Dündar hat übrigens gesagt, dass er glaubt, der Grund, warum die Türkei oder Erdogan sich derartig aggressiv im Augenblick gegenüber Deutschland verhält, hat damit zu tun, dass diese Volksabstimmung noch keineswegs gewonnen ist. Diese Volksabstimmung zur Stärkung des Präsidenten. Und er denkt, dass es wichtig ist, dass wir die türkische Opposition, die das Land etwa die Hälfte des Landes ausmacht, dass wir die nicht aus den Augen verlieren und unterstützen und nicht nur auf uns auf Erdogan konzentrieren, sondern eben auch dieser Opposition zu Hilfe kommen. Matthias Biskupek wird einen Text von Al-Asawi lesen.
Fadil Al-Asawi. Die Usurpatoren. Aus einem weit entfernten Himmel in der Dämmerung stiegen sie in langen Reihen hinab an ein ödes Ufer und standen um die alten Gruben mit dem lodernden Feuer herum. Tote Vögel in ihren Händen priesen sie ihre Götter mit uns unbekannten Gebeten. Herumirrende Geister heulten wie Hunde in einer von Pest befallenen Stadt. Ein Adler mit riesigen, ausgebreiteten Schwingen schwebte über Leichen ohne Köpfe. Ich fragte, ist dies das Ende oder der Anfang? In der Dämmerung, in jener kalten Dämmerung, überquerten sie einen Pass nach dem anderen in den Wüsten, die ihre Pforten öffneten, vor den immer weiter schreitenden Usurpatoren. Stacheldraht, Steine und Vögel, Beduinen, Propheten, Zauberer und Henker und jemand weint unter dem Baum. Dieser Morgen ist nicht mein Morgen, dieses Kind ist nicht mein Kind. Über den Oasen kreisen blinde Adler, vom Himmel fallen sterbende Engel herab. Weiter und weiter schritten wir fort mit gebrochenen Worten auf der toten Lippen. Weiter und weiter rudern wir mit ausgestreckten Händen der Lebenden. Weiter und weiter schreiten wir fort auf den Pfaden dieses Planeten. Die Städte, die wir überfielen, waren leer und finster, hohle Gebeine auf singendem Sand und ein schwarzer Mond aufgehend wie eine einzelne Rose in einem fremden Garten. Im Exil, in jenem Exil, wo ich das letzte Zeichen sah auf dem Berg, wo ein greiser Prophet mit dem Gott sprach, brennende Feuer unter seinen Füßen, trug ich meine Einsamkeit auf dem Rücken in einem Bündel voller Sünde und kletterte den Berg hinauf. In einer Oase lagerten die Beduinen, sie tranken edle Weine und schliefen ein. In der Dämmerung erwachten sie wieder, hörten den Winden zu, die von allen Ecken wehten. Eilig standen sie auf, stachelten ihre niedergeknieten Kamele hoch und verschwanden. Danke.
Ja, vielen Dank, Matthias Biskupek. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die hier Texte von verfolgten Autoren gelesen haben. Noch einmal der Hinweis auf dieses Buch Zuflucht in Deutschland, Texte verfolgter Autoren. Es wird heute Abend um 20 Uhr in der Universitätsbibliothek Leipzig vorgestellt. Kostet 9,99 €. Hat also auch noch einen günstigen Preis, wie ich meine. Besuchen Sie unsere Website des Ben-Zentrums Deutschland. Sie können auch dem Freundeskreis des Ben-Zentrums Deutschland beitreten und auf diese Weise unsere Arbeit unterstützen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.